Jesus Christus ist der Herr unserer Gemeinde. Und er ist unser Hirte. So haben wir das heute vorhin schon im Gottesdienst mitgekriegt. Er passt auf uns auf. Er leitet uns in die richtige Richtung. Aber bevor Jesus zum Hirten überhaupt wurde, zum Anleiter gesetzt wurde, dieser Mensch, der gestorben und auferstanden war, bevor er von Gott die Herrschaft über uns in seine Hand bekommen hat, da hat er sich für alle Menschen in den Tod gegeben. Das eine kommt erst vor dem anderen. Er hat sich klein gemacht und sich für alle Menschen in den Tod gegeben. Der Herr, Jesus Christus, ist nicht der Herr geworden, weil er sich gegen einen Stärkeren im Kampf durchgesetzt hat. Das Übliche, was wir so tun auf der Erde. Er wurde nicht König oder Präsident durch Wahlen oder Machtspiele. Er ist dem Weg gefolgt, der ihm von Gott vorgezeichnet worden ist. Durch Traurigkeit hindurch, durch Schmerzen und am Ende sogar durch den Tod hindurch. Unser Herr ist ein Herr, der bereit war, für viele Menschen zu leiden. Und deswegen hat Jesus eine starke Anziehungskraft. Deswegen vertrauen wir ihm. Wer gibt sich denn schon freiwillig, ohne zu fliehen, ohne abzuhauen, ohne sich zu drücken in seinen bevorstehenden Tod? Ja, wer überlässt sich den Leuten, die ihn ermorden werden, bewusst? Diese Entscheidung Jesu, die ist doch kaum zu verstehen. Jeder von uns würde das vermeiden wollen. Ich frage mich, was für ein inneres Wesen muss ein Mensch haben, um das zu tun? Welche Grundeinstellung trug Jesus in sich? Welche Grundeinstellung hat Jesus dazu bewegt und da dranbleiben lassen? Und was bedeutet dieses Wesen Jesu für mich, wenn ich ihm nachfolgen will, als sein Nachfolger? Kann diese Einstellung, dieses Wesen etwas mit mir zu tun haben? Naja, der Apostel Paulus sieht einen klaren Zusammenhang. Er sagt, der Weg, den Jesus geht, soll für euch ein Vorbild sein. Paulus schreibt im Brief an die Gemeinde in Philippi, ich zitiere Philipper 2, Vers 5, das ist die Haltung, die euren Umgang miteinander bestimmen soll. Es ist die Haltung, die Jesus Christus uns vorgelebt hat. So, und dann kommt gleich, was das ist, das beschreibt Paulus. Das Wesen Jesu und seine innere Grundhaltung soll dich also erstmal, bevor wir jetzt den Paulustext weiterhören, das Wesen Jesu und seine innere Grundhaltung soll dich bestimmen bei dem, was du tust, wenn du an ihn glaubst und ihm folgst. Paulus beschreibt das also jetzt mit einem Lobpreislied. Und das hat er schon gekannt, er hat es in den Brief reingeschrieben, er hat es zitiert. Und die Gemeinde Philippi hat es wohl auch gekannt. Das kann man daran sehen, dass er das jetzt gar nicht weiter erklärt, warum er dieses Lied zitiert. Und es ist ziemlich eindeutig, dass es ein Lied war. Und jetzt kommt der komplette Text mit dem Lied. Philipper 2, Vers 5 bis 11. Das ist die Haltung, die euren Umgang miteinander bestimmen soll. Es ist die Haltung, die Jesus Christus uns vorgelebt hat. Er, der von Gottes Wesen war, hielt es nicht wie eine Beute fest, gottgleich zu sein. Im Gegenteil, er verzichtete darauf, indem er das Wesen eines Dieners annahm. Er wurde einer von uns, ein Mensch wie andere Menschen. Er erniedrigte sich. Im Gehorsam gegenüber Gott nahm er sogar den Tod auf sich, den Tod am Kreuz. Deshalb hat Gott ihn über alles erhöht. Ich wiederhole noch einmal, deshalb hat Gott ihn über alles erhöht und hat ihm den Namen verliehen, der bedeutender ist als jeder andere Name, Zufügung von mir, der Christus. Der Gesalbte, der König. Und weil Jesus diesen Namen trägt, werden sich einmal alle vor ihm auf die Knie werfen. Alle, die im Himmel, auf der Erde und unter der Erde sind. Jeder Mund wird bekennen, dass Jesus Christus der Herr ist und werden damit Gott, dem Vater, die Ehre geben. Soweit Paulus an die Philipper. Das Wesen Gottes ist, dass er sich kleiner macht, als er ist. Und genau das Gleiche macht Jesus, der Sohn Gottes. Wir kennen das Sprichwort, der Apfel fällt nicht weit vom Stamm. Bei Jesus ist das auch so. Auch er macht sich kleiner, als er ist. Oder er hat auch in seinem ganzen Auftreten das immer wieder klar gemacht, gezeigt und getan. Der Sohn Gottes hat sich kleiner gemacht, als er war. Das ist die Grundeinstellung Jesu gewesen, ein Diener zu sein, gegenüber Gott in einem Dienstverhältnis zu stehen. Jesus war kein Herr, er ist nicht als Herr aufgetreten, als er mit seinen Jüngern und so weiter unterwegs war. Und Paulus, ein paar Jahrzehnte später, erinnert die Gemeinde an dieses Lobpreislied, was ich gerade vorgelesen habe, und sagt dazu, so soll eure innere Einstellung auch sein. Seid Diener füreinander und dient Gott damit. Tja, schön zu hören, dass wir das Pauluslied da lesen oder dieses alte Lobpreislied. Und ich denke mir dann schon, meine Güte, die Messleiter ist mit Jesus hier aber sehr, sehr hochgelegt. Ja, sich bis in den freiwilligen Tod hinein klein machen? Eieiei. Ja, ich kann andere Beispiele von Jesus versuchen nachzumachen, die fallen mir leicht oder die verstehe ich gut, die fallen mir nicht immer leicht, aber die kann ich nachvollziehen. Ja, also nicht gleich sterben für Jesus, aber ich kann an das denken, was Jesus so gemacht hat. Als Jesus vor Beginn seines Wirkens in der Wüste war, ja, in Matthäus 4, da widersteht er den Versuchungen des Bösen, seine Macht für seinen Vorteil zu nutzen. Er widersteht dem Bösen, da kann ich sagen, okay, da kann ich versuchen, auch so zu handeln. Ja, das kann ich irgendwie verstehen, das mag hier und da schwierig sein, aber das kann ich mir vorstellen, da kann ich mit reingehen. Ja. Er lässt sich nicht darauf ein, die Herrschaft über die Welt auf bösartige Weise zu erhalten. Er nimmt davon Abstand, er sagt, nee, ich beug mich nicht vor dem Bösen und kriege dann die Herrschaft über alles, was ich hier sehe. Als er auf den hohen Berg gestellt wird. Das ist etwas, das kann ich mir merken. Ja? Versuchungen von Machtmissbrauch zu widerstehen. Ich denke auch an den römischen Hauptmann, Matthäus 8. Der hat einen kranken Diener. Es gibt auch noch andere Geschichten mit einem kranken Kind. Und dieser römische Hauptmann, der gilt allgemein als ungläubig. Aber er geht zu Jesus und sagt, du musst mir helfen, es gibt nichts anderes. Und dieser ungläubige Mann wird geschmäht von den Gläubigen, aber Jesus bescheinigt ihm den größeren Glauben als, und er sagt, ich zitiere, als allen anderen Menschen in ganz Israel. Ja, was lerne ich bei dieser Art, wie Jesus ist? Schau nicht mit zu engen Scheuklappen auf den Glauben irgendwelcher anderer Menschen. Das lerne ich dabei. Diese Beispiele der Nachfolge, die kann ich nachvollziehen. Aber sterben? Und tatsächlich redet Jesus davon, dass es viel kosten kann, wenn du ihm folgst. Es kann sogar dein Leben kosten. Gott sei Dank sind wir hier in Deutschland davor noch verschont. Ich will aber zurück zu Paulus. Er redet hier von einer Haltung, die unser Miteinander bestimmen soll. Verhalte dich wie Jesus, meint er. Vertraue Gott, sei ihm gehorsam, halte dich für weniger, als du vielleicht gerade tust, sei ein Diener. Und bei diesen Dingen, wo wir darüber nachdenken, wie unser Tun, das, was wir machen, ausgerichtet sein soll, da geht es um christliche Ethik. Also, dass du über dein Handeln nachdenkst. Die Grundlage für das, was du tust, das soll Jesus sein. Und wir lesen so viel Gutes über ihn. Aber ganz schnell sind wir dabei, dass der eine dem anderen sagt, was man als Christ zu tun und zu lassen hat. Das passiert schnell. Und warum? Weil es einfach ist und weil es so bequem ist. Denn dann muss ich nicht mehr über mich nachdenken, wenn ich genau weiß, was der andere vermissen lässt. Und das ist ein falscher Weg. Fang bei mir selbst an. Fang bei mir selbst an. Und deswegen betont Paulus, mach's wie Jesus. Hab die Einstellung von Jesus. Und dann liefert Paulus hier, jetzt könnte man ja denken, jetzt kommt irgendwas aus dem Korintherbrief. Ja, so die Art der Gemeinde zu erzählen, wo ihre Schwächen liegen und dann sagen, wie es besser geht. An der Stelle bringt er das in keinster Weise. Paulus baut hier mal keine komplizierte Theologie zusammen und macht daraus Regeln, wie man sich jetzt zu verhalten hat. Er zitiert einen Hymnus, ein Lied, ein Lobpreislied. Er formt keine strenge Regel, die eindeutig und messerscharf sagt, was zu tun ist, sondern er sagt es mit einem Lied, das ein Geheimnis umschreibt. Vielleicht gibt es keine bessere Art, ein Geheimnis zu umschreiben. Mit diesem Lobpreislied will Paulus keine große Begründung für den Glauben vorlegen. Auch keine tiefe, begründete, in der Schrift dargelegte Theologie. Er will, dass die Gemeinde dieses Lied gemeinsam singt und sich auf Entdeckungstour begibt. Dieses Lied erzählt eine Geschichte über Vertrauen. Diese Darlegung, die er da bringt, erzählt von Vertrauen auf Gott. Das Lied sagt, auf dem Weg nach unten lässt Gott sich nicht aufhalten. Auf dem Weg zu dir nach unten lässt Gott sich nicht aufhalten. Darauf kannst du vertrauen, denn nur so kommt Gott zu dir, weil er das macht. Welcher Gott würde sowas tun, außer der Gott, der sich wirklich um dich sorgt, weil er wie ein Hirte für dich sein will? Was für ein guter Gott! Und Gott wird darum ein Mensch. Gottes Liebe kriegt Hände und Füße. Und darum macht er auch alles Menschliche durch. Sogar den Tod. Das muss man sich mal vorstellen. Ein Gott, der den Tod schmeckt. Der ewige Gott, erlebt einen Endpunkt, obwohl das nicht müsste. Der Ewige ist bereit, einen Endpunkt zu erleben. Jesus wurde getötet, aber ist auch wieder von Gott lebendig gemacht worden. Der Endpunkt wurde damit entkräftet. Der eine Gott, der den Endpunkt freiwillig erlebt hat, hat zugleich danach gesagt, und der Endpunkt verliert aber jetzt seine Macht, indem ich wieder lebendig mache, nach diesem Endpunkt. Damit verliert der Endpunkt seine Macht. Und eigentlich beruht alles im Universum auf Werden und Vergehen. Ja, ich sehe vor mir 80 Beispiele. Alles im Universum beruht auf Werden und Vergehen, auf Entstehen und auf Sterben. Nicht nur wir, sondern auch jede der Sterne und Sonnen, die wir im Universum sehen können, sind einmal geworden und werden einmal vergehen. Dauert ein bisschen länger als bei uns, aber ist trotzdem so. Aber diesen Endpunkt des Sterbens hat Gott überwunden. Damit hat Gott aber nicht nur den Tod besiegt. Gleichzeitig, lernen wir aus der Bibel, wird dem auferweckten Jesus Christus, der treu gewesen ist und bereit war, den Endpunkt zu durchleben oder eben nicht zu durchleben, den durchzumachen, dem wird die Herrschaft über alles gegeben und damit auch über den Tod. Das Irre an dieser Story ist doch, dass Jesus die Herrschaft über alles erst gewonnen hatte und bekommen hat, nachdem er ganz klein wurde und gestorben ist. Er hat den Sieg nicht erkämpft mit Macht und Kraft. Ihm wurde der Sieg vom Gott, vom Ewigen geschenkt, weil er gezeigt hat, wie seine innere Einstellung und sein Wesen ist. Nämlich gütig und liebevoll. Und darin steckt eine Kraft, die Menschen rettet. Ein Diener der Schwachen und Verachteten zu sein, das ist das Wesen Gottes. Deswegen überwindet er unsere Grenzen, überwindet er unseren Abstand, den wir nehmen von Gott. Er ist bereit, uns zu ziehen und uns nahe zu kommen, in die Tiefe zu gehen. Diese Erzählung, die hier Paulus mit dem Lied uns gibt, die trägt also keine genaue Handlungsanweisung in sich. Dieses Lied denkt stattdessen über die Grundlage nach, die uns bestimmen soll. Auf diese Grundlage will ich nochmal kommen. Weil uns diese Grundlage bestimmen soll, dieses innere Wesen, deshalb sind wir als Christen immer dazu herausgefordert, dass wir uns fragen, ist das, was ich tue, Jesus gemäß? Bin ich ein Diener? Oder will ich lieber sagen, wo es lang geht? Und ganz ehrlich, ich muss mich als Pastor oft dieser Frage stellen. Und das tue ich auch gerne, weil ich merke, dass es besser ist, wenn ich es schaffe, einen Millimeter demütiger zu werden. Das dient nämlich der ganzen Gemeinde mehr, als wenn es mir passiert, dass ich mich vergreife und einmal zu viel Macht spiele oder einmal zu viel Macht ausüben will. Das ist nicht gut, das geht immer nach hinten los. Und ich will mich davor hüten, und also das habe ich jetzt mal gerne gesagt, das sollt ihr wissen, das gelingt mir auch nicht immer. Ja? Ich bitte um Vergebung, wo jemanden es anders vorkam. Wir sind aber alle miteinander unterwegs und ich wünsche mir, dass das uns gelingt, in Demut miteinander weiterzugehen als Diener. Wir sind herausgefordert, uns Fragen zu stellen. Kümmere ich mich um die Schwachen oder will ich vielleicht ihre Schwäche für mich ausnutzen? Stelle ich mich auf die Seite der Verlorenen und Verachteten? Da könnt ihr euch jetzt selber überlegen, wer das so ist in euren Augen. Stelle ich mich auf deren Seite oder rede ich ihnen ins Gewissen, dass sie dies und das noch falsch machen? Lege ich mich zu den Dreckigen und Kaputten in den Dreck oder rege ich mich über den Dreck auf, der um sie herum liegt? Manche Fragen tun weh, wenn ich mir sie ehrlich beantworte. Aber es ist wichtig, dass wir uns diese Fragen stellen. Letztendlich sagt uns dieser Text, was echtes Mitleiden bewirkt. Nämlich, dass Gott im Mitleiden mit anderen genau dann dabei ist, weil es sein Wesen ist, im Leid anwesend zu sein und dabei zu sein. Er geht mit uns ins Leid, um uns dann zusammen lebendig zu machen. Wir sollen, du sollst mit anderen ins Leid und in die Tiefe gehen, natürlich nur so gut, wie du es auch selbst aushältst. Jeder von uns hat eine andere Grenze. Wir sollen mit anderen ins Leid und in die Tiefe gehen, damit Gott uns aus der Tiefe heraus retten kann. Das ist Gottes Ziel mit uns. Wir sollen einander dienen, weil das Menschen rettet. Hier ist kein Wort vom Gericht an dieser Stelle. Dieses Lied, das Paulus zitiert, im Wort Gottes, verzichtet bewusst auf irgendeine Art von Endgericht. Kein Wort von Macht. Kein Wort von, wenn ihr richtige Nachfolger seid, dann dürft ihr entscheiden, wer es wert ist, auch Nachfolger zu sein. Dieses Lied sagt am Ende, alle Knie werden sich vor ihm beugen. Alle. Im Himmel, auf der Erde und unter der Erde. Alle. Du willst doch dem Herrn Jesus Christus dienen, der Herr über Lebende und Tote ist. Damit sind alle gemeint. Lasst euch inspirieren von diesem Lied. Lasst dieses Lied euch durchfluten, damit es euch gewinnt. Werde ein Diener wie Christus, werde eine fröhliche Dienerin Christi. Das wird nicht unbelohnt bleiben. In Markus 10, da redet Jesus vom Lohn der Nachfolge. Viele, die jetzt die Letzten sind, werden einmal die Ersten sein. Sich zum Diener zu machen und sich an die letzte Stelle zu stellen, das hat eine Verheißung in sich, eine gute. Werde ein Diener oder eine Dienerin, die sich von Gottes Geist leiten lässt. Nimm dir Jesus zum Vorbild und mach einen Unterschied in dieser Welt. Ich möchte mit euch gemeinsam jetzt am Ende der Predigt dieses Lied noch einmal gemeinsam laut lesen, so wie es damals von Anfang an in der Gemeindeversammlung gedacht war. Hätten wir noch die Melodie von damals, dann würde ich es gerne mit euch singen. Haben wir nicht. Deswegen lesen wir es nochmal jetzt von vorne. Ich lese den ersten Vers, Nummer 5, alleine. Ja, dann hört ihr sozusagen Paulus sprechen. Und dann lesen wir alle gemeinsam das komplette Lied. Das ist die Haltung, die euren Umgang miteinander bestimmen soll. Es ist die Haltung, die Jesus Christus uns vorgelebt hat. Er, der von Gottes Wesen war, hielt es nicht wie eine Beute fest, Gott gleich zu sein. Im Gegenteil, er verzichtete darauf, indem er das Wesen eines Dieners annahm. Er wurde einer von uns, ein Mensch wie andere Menschen. Er erniedrigte sich. Im Gehorsam gegenüber Gott nahm er sogar den Tod auf sich. Den Tod am Kreuz. Deshalb hat Gott ihn über alles erhöht und hat ihm den Namen verliehen, der bedeutender ist als jeder andere Name. Und weil Jesus diesen Namen trägt, werden sich einmal alle vor ihm auf die Knie werfen, alle, die im Himmel, auf der Erde und unter der Erde sind. Jeder Mund wird bekennen, dass Jesus Christus der Herr ist und werden damit Gott, dem Vater, die Ehre geben. Amen.